begründet. Das Anliegen, und das, darum beginnen wir wieder mit dem Alten, also das heißt wieder starten wir mit dem Alten Testament. Das Anliegen ist, von diesem Seminar keine neue Bibelschule in dem Sinne zu gründen, keine Alternativ-Bibelschule zu gründen. Die Bibelschulen gibt es genug, auch in Deutschland haben wir eine Menge an Bibelschulen. Das ist nicht das Hauptanliegen, sondern das Anliegen ist ein Seminar, ein kleines Seminar, bei dem man sich auf das Wesentliche begrenzen kann. Ich selbst unterrichte an einer Bibelschule und habe Bibelschulen besucht, habe auch mein Masterstudium gemacht und weiß, was für ein Apparat Voraussetzungen und Anforderungen an eine Bibelschule für eine theologische Ausbildung notwendig sind. Ich habe ein Doktoralstudium gemacht im Bereich theologische Ausbildung, also Bibelschulen, und mit der ganzen Akkreditierungsfrage. Also was braucht man, um eine anerkannte Bibelschule zu sein? Was sind das für Anforderungen? Und das ist echt eine ganze Menge. Und das Anliegen ist aber, auf das Wesentliche runterzubrechen und auch runterbrechen können, ohne irgendwelchen Anforderungen genügen zu müssen. Und darum ist mein Anliegen so klein und so unkompliziert, wie es nur möglich. Das ist das Anliegen, ist, sich auf das zu beschränken, auf was es ankommt, und das ist das Wort Gottes. Vom Wort Gottes her glauben wir von Gottes, vom Wort Gottes her bezeugen wir von Wort Gottes her lehren wir. Und das ist das erste Ding. Und da ist die Überzeugung, wenn wir die Bibel als Maßstab haben, dann auch die ganze Bibel. Und das ist so dieses Anliegen, vom Alten bis ins Neue Testament die ganze Schrift zu anzuschauen und vor allem das Evangelium und Jesus Christus von der ganzen Schrift zu entdecken und von der ganzen Schrift zu lehren. Und so haben wir zwei Anliegen. Das eine ist in dieser Form wie heute, das ist einfach Seminare anzubieten in Bezug zu jedem biblischen Buch. Bibelkunde soll einen Überblick verschaffen, soll das alte Testament jetzt in dem Aufbau und in den Zusammenhängen zu zeigen, welche Rolle hat jedes einzelne biblische Buch im Kontext der ganzen Bibel. Wie trägt jedes einzelne Buch zu der Botschaft der ganzen Bibel bei? Und das ist eben Christus und das Evangelium in ihm. Wie trägt Mose, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, wie trägt Ruth oder Esther? Und wie trägt jedes Buch dazu bei, dass man dieses Evangelium versteht? Und so ist das Anliegen in der Bibel, in diesem Fach Bibelkunde, einen Überblick über diese einzelnen Bücher zu geben. Genauso dann auch fürs Neue Testament, da kommt das Neue. Dass man die Bibel als Ganzes wahrnimmt und die Funktionen der einzelnen Bücher versteht. Dann wiederum auch, wie die Kapitel miteinander zusammenhängen. Dass es eine Botschaft ist und wie hängen die Verse zusammen. Das ist, Bibelkunde ist erstmal noch nicht das Fach, in dem man, so wie bei uns in der Gemeinde in Wettringen, wir haben jetzt 2 Jahre Haggai durchgearbeitet, sodass man Vers für Vers, teilweise Wort für Wort, sich das Ganze anschaut, in den einzelnen Themen sich Zeit nimmt und Exkurse macht. Und das dauert das ist erstmal noch nicht, Bibel, was man in Bibelkunde leistet, sondern hier geht es um die großen Linien und die Themen der einzelnen Bücher mit tiefen Bohrungen. Das heißt, um ein Thema des einzelnen Buches zu verstehen, muss man einzelne Bereiche, Kapitel, Verse anschauen, die ja wiederum das Thema uns bestimmen. Und dann macht man so Tiefenbohrungen, um das zu verstehen. So, das ist das Anliegen. In der Form, wie jetzt hier Seminare, wo jeder wirklich zukommen kann, gibt es keine Aufgaben, keine Hausaufgaben, keine Tests, keine Prüfungen, sondern sich hinsetzen kann und daran teilhaben kann. Ich hoffe, und das ist mein persönlicher Wunsch, im Laufe der Zeit, auch vielleicht schon dieses Jahres, dann für einzelne Personen, die ein Anliegen haben oder die eine Berufung haben, das Wort in der Verkündigung weiterzugeben. Also das heißt, die einen Berufung für die Kanzel haben, ihnen zur Seite zu stellen und ihnen zu helfen, Prediger des Wortes zu sein. Prediger macht man nicht, Prediger bildet man nicht aus, Prediger werden berufen, das ist meine Überzeugung. Gott macht und beruft einen Prediger. Aber was man machen kann, man kann helfen. Man kann helfen, es besser zu tun, zur Seite zu stehen, zu begleiten. Und das ist so das zweite Anliegen von dem Seminar. Das heißt, das ist dann im kleineren Rahmen, dass man begleitet, Predigten ausarbeitet, reflektiert und Hilfestellung gibt. Das soll im Laufe der Zeit mit anlaufen. Und wenn Gott da eben Brüder an uns schickt und sagt, die dann kommen und sagen, das will ich und das will ich lernen, dann werden wir uns mit denen noch separat sozusagen einen Weg gehen. So, da gibt es zwei eben Standbeine. Das eine einfach die Seminare, die für alle offen sind. Und das ist so die Samstage vor allem. Und dann speziell mit Berufenen, die wirklich eine Berufung haben und mit denen einen Weg der Begleitung zu gehen. Also das ist einfach so das Anliegen. Und manches überschneidet sich, gerade in biblischen Fächern, da ist man zusammen, aber in den Fächern, wo man dann Handwerkzeug und in Bezug auf Predigen selbst dann im kleineren Rahmen, da kann man sich intensiver damit auseinandersetzen und miteinander da ringen und kämpfen. Und das soll dann für die Prediger sein. So einfach vom ganz grob vom Anliegen, dass ihr euch wirklich auch willkommen fühlt und nicht denkt, ich bin ja aber kein Prediger mehr. So, das ist deswegen auch ein Seminar für all die, die ihr interessiert habt. Jetzt starten wir mit Bibelkunde. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel dabei. Das ist das Einzige, was Pflicht ist. Ich möchte euch bitten, also ihr könnt gerne eure Notebooks dabei haben. Wir haben sogar Philipp hat an Steckdosen gedacht, an den Wänden, dass einigermaßen Steckdosen da sind, wenn ihr was mitschreiben wollt oder so. Deswegen auch das Anliegen eigentlich mit den Tischen, aber wir merken, das passt schon gar nicht mehr. Aber das wichtig ist, dass jeder eine Bibel dabei hat, weil da lesen wir, da schauen wir hinein und von da kommen wir. Wenn ihr mit einer elektronischen Bibel arbeitet, also das heißt ein iPad oder ein iPhone oder ein Phone oder ja, was habt, dürft ihr gerne machen. Wer sagt, da bin ich schneller, das finde ich zwar nicht gut, weil wenn ich das bei mir finde, seid ihr schon viel weiter. Aber das ist alles okay. Nur bitte ich trotzdem, eine echte Bibel mitzubringen. Ich bin da sehr altmodisch und nicht, dass ich die elektronischen Dinge, das dürft ihr haben, aber ich bitte euch, habt ein Buch mit Verzeihung. Allein wenn ich sage, schlag mal das auf und solange ich einen Pegel höre, weiß ich, ihr sucht mit mir mit. Und wenn es ruhiger wird, sage ich, jetzt haben wir alle gefunden und jetzt können wir lesen, sonst muss ich immer genau hin auf dieses Geräusch. Okay, also das ist, wir starten. Ich möchte mit einer kurzen Einleitung, mit einer allgemeinen Einleitung, sowohl euch in das Alte Testament hineinnehmen, aber genauso auch das Anliegen unseres Seminars mit einfach vorstellen. Seit einigen Jahren hat Gott mir einfach so ein Anliegen auf das Herz gelegt, das Alte Testament wieder neu zu entdecken und auch vom Alten Testament zu predigen oder zu lehren oder darin einfach das Evangelium zu entfalten, weil es mir selbst lange Zeit so ging, dass ich mit diesem größten Teil der Bibel nicht viel anfangen konnte. Also ich kannte eben all das, was man so vom Alten Testament kennt, von meiner Kindheit her, die Geschichten über David und über Abraham und das ist mir alles bekannt gewesen. Und Auszug aus Ägypten und die Plagen und all das war so weit für mich bekannt, aber mit diesem Großteil der Bibel konnte ich nicht recht viel anfangen. Und für mich war das eben, okay, das ist alt und dann kam das Neue Testament, das ist neu und es ist ja immer besser, sich mit dem Neuen zu beschäftigen als mit dem Alten, ist ja neuer und dann dementsprechend besser. Und da hat Gott mich in die Schule damit hineingenommen. Und ich habe ein Anliegen, mit euch zusammen diesen fast verlorenen Schatz einfach wieder zu entdecken. Und für mich scheint das Alte Testament so in vielen Gemeinden, das soll jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, das ist wie ein fast verlorener Schatz. Weil ich höre das auch immer wieder von Geschwistern, die sagen, ich kann damit nicht viel anfangen. Oder das wird uns nicht nahegebracht. Mir scheint so, dass diese Großteil unserer Bibel das wirklich so vom Verhältnis her einnimmt, dass es fast ein verlorener Schatz ist. Das Alte Testament ist aber die Bibel Jesu gewesen. Wenn man allein sich dessen bewusst macht, dann muss es einiges schon in unserem Denken sich verändern. Wenn das die Bibel Jesu war, mit der er wiederum arbeitete und verkündigte, dann müssen wir uns mehr Aufmerksamkeit diesen Teilen in der Bibel widmen. Es ist die Bibel der Aposteln gewesen. Also wenn sie Predigten hielten, wenn sie verkündigten, dann hatten sie ja nicht das Neue Testament, weil sie als sie verkündigten, das Neue Testament schrieben, sondern was sie hatten, war das Alte Testament. Also Jesus predigte das Evangelium, er kam und sagte, wer er ist und was er tut, und sagte, habt ihr denn nicht gelesen? Und er belegte das, was er tut, vom Alten Testament. Und die Apostel, als sie predigten, verkündigten, das war ihre Praxis, das war ihre Art, das Fundament der Verkündigung, das Fundament oder die Bibel, die sie hatten, die sie aufgeschlagen oder eben aufgerollt hatten und gelesen haben, das war das Alte Testament. Sie verkündigten dann wiederum Jesus oder das Evangelium vom Alten Testament. Das ist für sie, und ich hoffe auch für uns, genauso das lebendige Wort Gottes. Es brachte ihnen Hoffnung, es brachte ihnen Glauben, es öffnet ihnen das Verständnis für das Wesen, das Handeln Gottes. Es hat sie zugerüstet für das Werk des Dienstes und es war zugleich auch ihr Werkzeug für den Dienst. Das war das Alte Testament. Es war die Grundlage der Verkündigung des Wortes Gottes, war das Alte Testament. An dieser Stelle werde ich mich bemühen, jetzt nicht wieder in all das wieder hinein, was wir über Jahre schon mit vielen, die ich hier von euch kenne, das zu wiederholen. Aber da eben einige neu sind, werde ich ein paar Dinge einfach wieder erwähnen, weil das ist so, das soll unser Einstieg sein, das muss das Fundament sein. Also das Alte Testament, wenn wir einfach das allgemein erstmal festhalten, das Alte Testament ist die Bibel Jesu gewesen und die Bibel der Apostel gewesen und die Bibel der Urgemeinde gewesen, von der sie ihren Glauben und ihr Verständnis über das Erlösungswerk und die Gnade und die Ruhe und den Frieden in Christus Jesus bekamen. Ganz persönliche Frage, wann haben wir das letzte Mal vom Alten Testament das Evangelium verkündigt? Oder haben wir so ein gelesenes Altes Testament und dann das Evangelium entdeckt? Boah, das ist Evangelium. Dass die Bibel damals die Grundlage der Verkündigung war, bedeutet nicht, dass sie nicht angegriffen war. Und so schon ziemlich früh, es gab während der Zeit diese Gruppierungen, die gesagt haben, das ist nicht wahr. Die haben Großteil der Bibel verworfen, die konnten mit dem Großteil des Alten Testaments nicht anfangen. Gruppierungen wie die Sadduzäer und die Pharisäer waren diejenigen, die sehr streng und sehr buchstäblich an dem Wort sich hielten. Die Sadduzäer haben es verworfen, gesagt, nur die fünf Bücher Mose können wir akzeptieren. Also damals gab es schon eine Auseinandersetzung, das nehmen wir, das nehmen wir nicht. Und das zeigt sich auch bis in unsere Zeit hinein. Schon sehr früh in der Urgemeinde gab es welche, die gesagt haben, oh, das ist zu viel Altes Testament. Und die haben das Altes Testament verworfen. Ein Heretiker, also Sektierer, Markion heißt die, glaube ich, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Markion war einer, der gesagt hat, das Altes Testament, das ist was für die Juden. Das ist nur für die Juden gewesen. Das ist die Geschichte der Juden. Sie haben Jesus gekreuzigt, sie haben Juden verworfen, das Altes Testament verworfen. Und all die Bereiche, auch im Neuen Testament, der Briefe des Neuen Testaments, hat er heraus, sodass nur ein kleiner Teil übrig geblieben ist. Also da überall, wo bei Paulus zum Beispiel oder in dem Neuen Testament, was vom Alten Testament zitiert wurde, hat er regelrecht gestrichen und aus seiner Bibel verbannt. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel ist übrig geblieben von dem. Wenn man das Neue Testament nimmt und die Zitate, Verweise, Anspielungen und die Erklärungen des Alten Testaments streichen würde, heute, da würde nicht viel übrig bleiben. Da würde nicht viel übrig bleiben. Das Neue Testament ist die Auslegung und des Alten Testaments. Andersrum, das, was im Alten Testament verheißen war, erfüllt sich im Neuen Testament. Das bedingt einander. Das bedingt einander. Das Neue Testament gibt uns Verständnis, wie wir das Alte Testament zu lesen haben. Jetzt eine persönliche Anmerkung noch dazu. Die historisch-kritische Theologie, die aufkam und wiederum mit dem Alten Testament nicht viel anfangen konnte, weil sie den Menschen dabei nicht verlieren wollte. Das bedeutet, sie all die Wunder, all die Zeichen, ich sage, der Jona im Bauch des Fisches, wie kann das sein? Das kann Menschen nicht. All die Wunder, die Teilung des Meeres und das Volk geht durch. Wir haben heute im Psalmen gelesen, dass Gott spricht und das wird aus dem Felsen kommt Wasser, der Jordan stopft und die Toten mit Fußes weg. Das ist nicht, nicht realistisch, das ist nicht möglich, also alles verworfen. Und dann kommt eben der Versuch, die Bibel zu retten, und dann sagt man, das sind halt Mythen, das sind Sagen, das sind Geschichten, an denen wir einfach bestimmte Prinzipien zu lernen haben. Und jetzt kommt meine Aufforderung oder mein Appell oder meine Bitte. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegen so eine Theologie wettern oder sie verdammen und nicht uns selbst schuldig machen, so die Schrift zu lesen. Wenn für uns das Alte Testament letztlich eigentlich nur das ist, nämlich eine Fundgrube von schönen Geschichten, anhand denen wir gute Prinzipien ableiten können, dann sind wir nicht besser wie jeder Liberale und Theologe. Wenn das Alte Testament für uns eine Fundgrube ist, ich sage so, für Sonntagsschulmaterial oder für Religionsunterricht oder für irgendeine Illustration, damit sie bestimmte Dinge verdeutlichen wollen, dann behandeln wir diesen Teil der Bibel genauso. Geschichten, an denen wir bestimmte Dinge lernen. Meistens, und da will ich auch nicht zu lang bleiben, um einfach nicht langweilig zu klingen, aber meistens ist es doch so, dass wir dann die Geschichte nehmen und dann sagen, mach's wie David, sei mutig und stark, mach's wie Josef, flieh der Versuchung, mach's nicht wie Jona, hau nicht von Gott ab, in diesen klassischen Bildern. Und begrenzen das Alte Testament, die Botschaft des Alten Testaments, ich sag so, auf eine Ethik und Moral. Mach's wie und mach's nicht so. Und natürlich haben wir da eine riesen Fundgrube von Beispielen. Aber das ist viel, viel, viel zu kurz, um dieses Buch zu verstehen. Abgesehen davon hat Jesus an irgendeiner Stelle so das Alte Testament gelehrt. Mach's wie. Ja? Die Gefahr liegt darin, wenn wir das Alte Testament so lesen und die Handelnden in diesem Teil der Bibel so darstellen, als dann begehen wir den großen Fehler, dass wir Menschen einen David ähnlicher machen wollen oder einen Josef ähnlicher machen wollen, anstatt dass wir ihn zu Christus bringen und dass wir ihn Gott ähnlicher machen wollen oder Christus ähnlicher machen wollen. Unsere Berufung ist aber verwandelt werden in das Bild Christi und nicht in das Bild Davids. Okay? Versteht ihr mein Anliegen? So, das Alte Testament ist weit mehr nur eine Fundgrube interessanter Geschichten, an denen wir motiviert werden, wenn ich mutlos bin, oder an denen wir ermahnt werden, wenn wir fahrlässig sind oder laut sind. Das ist weit mehr als das. Das kann uns motivieren, aber das ist nicht die Zentralität, das ist nicht die Botschaft. Das ist das eine, die eine Warnung in gewisser Weise. Die andere ist, und die ist mir in diesen Tagen nochmal so deutlich geworden, wie notwendig es ist. Und das hat mich nochmal wirklich motiviert, diesen Kurs wieder von vorne zu starten, ist das Verständnis, dass das Alte Testament alter Bund ist und letztendlich uns nicht mehr gilt. Es gibt ein paar Dinge im Alten Testament, die wir für uns auch in Anspruch nehmen können. Aber eigentlich ist es die Geschichte Israels. Eigentlich ist es die Geschichte, die Gott mit dem Israel geschlossen hat, der erste Bund. Und für viele Christen ist es auch wirklich so, das ist der erste Bund. Und wir leben nicht im ersten, sondern im neuen Bund, im zweiten Bund. Und so gilt das Ganze uns hier nicht mehr. Es ist die Geschichte Israels, es ist ihr Bund, das sind ihre Verheißungen, ihre Bündnisse. Und es wird eine Zeit kommen. Und jetzt schlage ich den ersten Pflock ein. Und das ist mit einem der Gründe, warum ich dieses Seminar hier mache, weil hier habe ich die Freiheit, das zu sagen. Und ich nehme mir die Freiheit, das zu sagen. So blöd das auch klingen mag, das ist mein Haus. Ich verstehe, wenn ich das sage, in Wahrheit ist es nicht meins. Ich habe gesehen davon, dass der Bank gehört. Aber und meinem Herrn. Und dann irgendwann mal meine Frau und mir gar nicht. Aber der Punkt ist der, das Verständnis, dass das Alte Testament mit all den Bündnissen und Verheißungen Israel gehört und somit uns nicht, der Gemeinde, und später irgendeinmal wieder Israel gehören wird und dann die alle buchstäblich sich so erfüllen werden, bedeutet, dass heute ich mit dem großen Teil des Alten Testaments nicht viel anfangen, nicht nur kann, sondern nicht darf, weil es ja nie nicht gehört. Es ist ja nicht mein Bund. Ist jemand von euch ein Jude? Ein Israelit? Im Herzen, ja, das ist gut. Ich bin mir sicher, wenn mein Punkt kommt, wenn wir merken und uns darüber freuen, dass wir alle jetzt Anteil daran haben, aber der Punkt ist wirklich der. Und das ist erschreckend. Und wie gesagt, das ist mir diese Woche nochmal so deutlich und wie wichtig und es ist, es so zu lehren und klarzustellen, dass das Alte Testament in all dem Umfang uns genauso gilt. Mit all den Bündnissen und Verheißen, was sie auch bedeuten, wir müssen sie verstehen, was dahinter steht. Aber es ist eine Botschaft für mich, wenn das nicht für uns gilt, dann was darfst du aus dem Alten Testament natürlich in Anspruch nehmen, was nicht? Und mein Anliegen, meine Aufgabe wird nicht ein, zu sagen, okay, das dürfen wir auf die Gemeinde beziehen, das dürfen wir nicht auf die Gemeinde beziehen. Vers A, Kapitel 1 bis 1, Vers 10a ist für die Gemeinde, das dürfen wir auch übertragen, aber ab Vers C, B und was weiß ich dann, das gilt nicht mehr uns. Das ist für mich kein echter und kein guter Umgang mit dem Alten Testament. So, was sagt Paulus? Schlag mal mit mir kurz das auf, auch wenn das nur kurz im Neuen Testament ist. 2. Timotheus, Kapitel 3. Ich lese erstmal Vers 16, dann lese ich den Vers vorher. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wie viel das Schrift, oder andersrum, an wen schreibt Paulus das gerade? An die Gemeinde, richtig? So, er schreibt es an die Gemeinde. Von welcher Schrift spricht er, dass alle Schrift von Gott eingegeben? Vom Alten Testament, weil er schreibt ja gerade das Neue, das ist uns auch klar, oder? Er schreibt vom Alten Testament. Und was schreibt er? Wie viel von diesem Alten Testament ist nützlich für dich und für mich? Alle Schrift und nicht nur ein Teil der Schrift. Er sagt nicht, also mit den 5 Büchern Mose, das ist nicht für uns. Etwas vielleicht aus der Davidsgeschichte für uns, sondern alle Schrift. Und damit meint er komplett das Alte Testament. Alle Schrift ist nützlich. Und jetzt, für was ist es nützlich? Zur Überführung, zur Zurechtweisung, unter Unterweisung und dann in der Gerechtigkeit. Was bedeutet das? In welcher Gerechtigkeit? Wie ich gerecht werde, oder? Und wie wird man gerecht? Indem wir so tun, was David getan hat. Mach es wie David, dann wirst du gerecht. Oder wenn wir so tun wie Daniel, mach es wie Daniel, dann wirst du auch gerecht. Oder mach es nicht wie Jona, dann bist du ungerecht. Wie werden wir gerecht? Was glauben wir? Schaut mal Vers 14, im gleichen Kapitel. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, denn du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann sagt er, denn alle Schrift hat dieses Ziel, diese Gerechtigkeit, nämlich den Glauben in Jesus Christus, allein aus Glauben, dich gerecht zu machen. Das Alte Testament ist die Verkündigung der Rechtfertigung aus Glaube. Und ich würde mich so, ich weiß nicht, bei vielen weiß ich es mittlerweile, da bin ich Gott so dankbar. Aber wenn wir ans Alte Testament denken, lesen, was kommt in uns vor? Gesetz, Gebote, Satzungen, Vorschriften? Wie kann Paulus sagen? Ist das hier die Lehre des Glaubens, allein durch die Gerechtigkeit, allein durch Glauben? Wo finden wir das hier in diesem Teil? Lesen wir es so? Glauben wir es so? Predigen wir es so? Und das ist mein großes Anliegen, eben die Gerechtigkeit aus Glauben vom Alten Testament zu entdecken und dementsprechend es weiterzugeben und es zu bezeugen. Das heißt, das Alte Testament ist nicht einfach eine Fundgrube für gute Geschichten, interessante Geschichten, Illustrationsmaterial. Es ist aber auch nicht einfach uns nicht gültig und zum Volk Israel und uns nicht. Und darum müssen wir vorsichtig sein, was wir für uns in Anspruch nehmen. Ich will da an dieser Stelle nochmal sagen, Menschen, Christen, wirklich, die Jesus lieben, haben teilweise diese Haltung, dass sie sagen, das gilt uns nicht. Sie mögen das nicht. Wenn man sagt, das gilt, das ist auch für uns. Ich würde euch gern zu Schatzgräber machen. Es gibt einen guten Vers in Matthäus Kapitel 13. Der dann immer noch im Neuen Testament, gell? Aber das soll uns einfach, das ist die Einleitung, darum einfach uns ausrichten. Matthäus 13. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Matthäus 13, Vers 51 bis 52. Also ziemlich am Ende von diesem langen Kapitel der Gleichnisrede. Jesus entfaltet ihnen das Reich Gottes, die Bedeutung des Reich Gottes, und nachdem er fertig war, über das Reich Gottes zu reden, über die Herrschaft Gottes in Christus Jesus, sagt er, habt ihr dies alles verstanden? Das ist eine bemerkenswerte Frage. Gell? Er entfaltet in das Reich Gottes und sagt, habt ihr es verstanden? Also wer ja schon mal Matthäus 13 gelesen hat, am Stück, und dann finde ich Fragen, habt ihr das verstanden? Weiß nicht, was ihr antworten würdet. Und schaut mal, was sie sagen. Ja, haben wir. Alles klar. Ist Logo. Vers 52, er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das ist für mich so etwas Herrliches. Er sagt, jeder, der das Reich Gottes erkannt hat und verstanden hat, um was es eigentlich in dem Reich Gottes geht, und wer der König ist, und was die Maßstäbe dieses Reiches sind, und wer und wann und wo es aufrichtet, wenn wir das Reich Gottes verstanden haben, wenn wir die Erkenntnis des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes erkannt haben, dann wird derjenige, der dieses Verständnis bekommen hat, der daran glaubt, wenn er in den Schatz des Alten Testament aufmacht, er wird darin Neues entdecken, er wird im Staunen sein, boah, das habe ich ja darin ja noch nie gesehen. Und zugleich ist es nichts Neues, weil das schon lange da stand, schon lange verkündigt war, es ist alt. In dem Sinne alt, es ist schon verkündigt worden, aufgeschrieben im alten Bund. Aber aus der Perspektive und von der Perspektive oder mit der Brille Christi und des Reiches Gottes wird auf einmal das wirklich neu. Und darum sagt Paulus, nachdem er zum Glauben gekommen ist, zu Timotheus, wenn er im Gefängnis ist, bitte so viel Pergamente wie möglich mitbringen. Bring mir die Psalmen, bring mir Jesaja, bring mir Jeremia, bring mir Hesekiel, bring mir bitte alles, was geht. Weil für ihn in der Erkenntnis Christi war das, boah, das ist neu. Das war neu und überströmend. Allein der Römerbrief, wie gesagt, über 60 Direktzitate aus dem Alten Testament. Das ist gewaltig. Ist gewaltig. Also, das ist der erste Gedanke. Braucht ihr eine Pause? Wollt ihr Luft haben? Okay. Also, ihr müsst, seid echt frei, weil wenn jemand für euch so den Kopf so macht, ja, aber so, dann nickt dagegen und macht dann ein bisschen Luft, wenn euch Luft fehlt. Okay, drehen wir noch eine kleine Runde bei der allgemeinen Einleitung und dann kommen wir Schritt für Schritt näher zu einem Aufbau des Neuen Testaments. Das, was ich jetzt mache, haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, im Hauskreis 1 Jahr lang gemacht. Deswegen das nur ganz kurz. Aber dafür all die ich jetzt neu kennenlernen darf, auch von Angesicht zu Angesicht und die dabei nicht waren, ist es für mich wichtig, dass wir diese Dinge im Vorfeld uns kurz anschauen. Das erste ist Folgendes. Also das erste war ein Plädoyer für die Wiederentdeckung des verlorenen Schatzes. Ja? Und das euch zu Schatzsuchern zu machen. Lasst uns darin suchen nach der Botschaft des Evangeliums. Das zweite ist, ich kann mich erinnern, dass es, ich weiß nicht, echt einige Jahre her, ich bin vom Schwarzwald von einem Dienst zurückgefahren und im Denken, im Beten, begeisterte mich dieser Gedanke, dass Jesus gesagt hat, oder ich fragte mich über den, über die, warum es so viel Frucht oder warum Gott sich so zu Jesus gestellt hat. Und die Antwort lag daran, dass er die Schrift erfüllte. Also er war in allem gehorsam, das heißt, er lebte in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und darum konnte Gott sich so zu seinem Gott stellen. Das war der Anfang für mein Forschen nach dem Verständnis, was bedeutet, dass sich in Jesus die Schrift erfüllt. Und dann dachte ich, wenn in meinem Leben, wenn ich auch in der Übereinstimmung mit der Schrift lebe, dann kann sich ja Gott genauso zu meinem Leben stellen. Das war meine Sehnsucht dann oder meine Überlegung nach dem Forschen. Und dann merkte ich, dass da eine weit größere Dimension sich da öffnet. Und zwar folgendes. Jesus kam nicht nur in diese Welt, um die Schrift zu erfüllen, das heißt gehorsam zu sein, sondern Jesus kam in diese Welt und die Schrift erfüllte sich. Er ist die Schrift. Er ist die Erfüllung der Schrift. Diese zwei Dimensionen. Er kam und hat das alles getan, was darin steht. Das ist das eine. Aber das andere ist, er, der vorher gelebt hat, den es vorher gab, der ist nämlich Gott in Ewigkeit, bevor er kam, oder hat er alles gesagt, was er tun würde, und es wurde aufgeschrieben. Und als er kam, geschah das, oder die Schrift erfüllte sich in seinem Leben. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte, den Unterschied? Er hat nicht nur gesagt, oh, was steht nochmal da? Was muss ich am Kreuz sagen? Versteht ihr, was ich meine? Ah, im Psalm 22 steht, mein Gott, also muss ich sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich muss ja in allem gehorsam sein. Das ist nicht das, dass Jesus überlegen musste, okay, was muss ich da, was will Gott da und was will Gott da, sondern er selbst ist das Wort. Und in dem Moment, wo er in die Welt kommt, erfüllt sich alles, was er ist. Er ist die Schrift. Er ist selbst die Schrift. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Und als Jesus dann bei den Schriftgelehrten, Pharisäern, beim Hohepriester im Tempel sitzt und dann sagt sie, wie kann er so viel wissen? Wo hat er das Ganze gelernt? Dann ist die einzige Antwort, er muss es nicht lernen, er ist es. Er ist das Wort. In ihm erfüllt sich. Und somit ist das Erste, was wichtig ist. Das ist genauso Christus. Das Alte Testament ist Christus. Es geht um ihn. Es geht um ihn. Ich möchte euch ein paar Dinge in Bezug, wirklich ganz kurz ein paar Dinge ansprechen. Erstens, Jesus bezeugt selbst, dass er der Inhalt des Alten Testaments ist. Das ist das Erste, was wir festhalten. Jesus sagt, im Alten Testament geht es um mich. Ich habe mich innerlich auf ungefähr so eine Klasse eingestellt. So 4, 5 Tische. Ich ahnte nicht diese Dimension. Aber ich erlaube mir trotzdem, so fortzufahren, wie ich es mir vorgestellt habe, mit wenig, mit euch ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen. Darf ich euch, an welcher Stelle können wir sehen und wo haben wir es bezeugt, dass Jesus sagt, ich bin die Botschaft der Schrift? Wer kann das, dass ich es nicht sage? Nochmal? Johannes 6. Ich vermute, oder sag was meinst, also. Genau, das ist ein Kapitel vorher, gell? Ja, Johannes 6, deswegen habe ich nicht gleich widersprochen, weil Johannes 6 findet ja auch, nämlich ich bin das Brot, das sagt er auch, das Manna, aber das Johannes 5. Diese Stelle möchte ich nur diese lesen. Wir wissen, dass eine Fülle von dieser, aber diese müsste einfach reichen. Lass uns einfach nochmal Johannes 5, Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meintet, ihnen ewiges Leben zu haben. Und dieses, die von mir zeugen, das ist so, Studium der Schrift, Studium des Alten Testaments ist, Jesus darin zu finden. Wenn wir darin Christus nicht finden, dann haben wir die Bibel nicht verstanden. Und jetzt wichtig ist, und das ist wirklich mein Anliegen, und sie sind das, die von mir zeugen, und jetzt. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Wenn wir das machen, wenn wir das Alte Testament studieren, dann muss es ein Ziel haben. Freunde, ich hoffe so sehr, dass es weit mehr ist, als dass wir sagen, oh, jetzt verstehe ich den Aufbau. Oh, jetzt verstehe ich die Gliederung. Ah, jetzt verstehe ich die Geschichte. Jetzt weiß ich, warum
das Wasser aus den Felsen rauskommen muss. Jetzt verstehe ich, warum Mose nicht ins verheißene Land hineingeht. Das, was wir machen, muss uns zu Christus treiben. Und zwar nicht zu einer Theorie oder zu einer Auslegung, es muss uns zu der Person Jesu treiben. Das heißt, mein Leben muss dann in ihm, im Glauben gefestigt sein. Das heißt, dass wir dann persönlich zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich habe dich jetzt auf eine Weise kennengelernt, wie ich es vorher nicht getan habe, wo ich vertraue dir. Und in konkreten Lebenssituationen, in meinem Leben, in meinem Dienst, zu ihm kommen, das muss uns zu Jesus bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht ein Lehrgebäude oder eine Alternativauslegung zu bekommen. Versteht ihr mein Anliegen? Das muss Glauben sein, das muss Kraft sein. Und dieses Leben oder dieses Leben und die Kraft bekommen wir nur bei einer Person. Nicht bei einer Lehre, nicht bei einem Buchstaben, bei einer Person. Und sie existiert, sie lebt, sie ist da, sie ist heute da in uns. Und wir müssen uns dann zu ihm wenden, zu ihm kommen. Und nicht bei dem stehen bleiben. Dann machen wir nichts anderes als irgendeine neue Schrifttum, Pharisäerbewegung, indem wir uns um Lehrgebäuden uns bewegen. Zu ihm muss es uns treiben, in die Abhängigkeit zu ihm. Jesus ist der Inhalt. Sie sind es, die von mir zeugen. Die erforschte Schriften und meint, darin ewiges Leben zu haben. Ihr darin. Aber der Zweck der Schrift ist, damit ihr merkt, in mir ist das ewige Leben. Kommt zu mir. Kommt zu mir. So, das ist das Anliegen. Jesus selbst sagt, er ist die Botschaft des Alten Testaments. Zweitens, Jesus bezeugt das Alte Testament. Niemand, der kann behaupten, er glaube an Jesus, aber glaube nicht an Abel, Noah, Abraham, Sodom und Gomorra, Lot, Isaac, Jona, Manna, Mose, David, Salomo, Königin von Saba, Elia, Elisa, Jona, Ninive, Zacharia, die Propheten. Niemand, der all diese Dinge ablehnt, weil er sagt, das sind Mythen und Sagen, oder der sagt, das kann ich mir nicht glauben, dass Gott an 7 Tagen die Welt geschaffen hat, an 6 Tagen 7 Tage gute, das müssen Tausende von Jahren sein. Niemand, der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Jona 3 Tage im Bauch des Fisches überlebt hat. Niemand kann das behaupten und zugleich sagen, ich glaube, Jesus ist mein Retter. Das geht nicht. Niemand, der das alte Testament verwirft, kann Jesus in Anspruch nehmen. Allein aus dem Grund, weil wenn das nicht stimmt, was im Alten Testament steht, und er sich auf Jesus beruht, dann kann auch das nicht stimmen, was Jesus sagt. Denn Jesus beruft sich permanent aufs Alte Testament. Jesus hat bestätigt, das ist die Geschichte mit Abel. Wir gucken das gleich an. Jesus hat bestätigt die Geschichte mit Noah, der Sintflut. Er hat bestätigt den Abraham und sagte, Abraham kannte mich und sah meinen Tag und freute sich darüber. Er redet von der Beschneidung, die es gab. Er redet von Sodom und Gomorra und das ist Gericht über Nazareth und über die Städte schlimmer sein wird über wie Sodom und Gomorra. Er bestätigt in all seinen Predigten und Lehren den Inhalt des Alten Testaments. Er redet von Adam und Eva als dem ersten Ehepaar. Und das ist nicht einfach ein Menschengeschlecht. Er spricht von denen. Versteht ihr, wie kann man sagen, ich glaube, dass Jesus mein Erlöser ist, aber ich glaube nicht, dass was er über das Alte Testament gesagt hatte. Du kannst nicht einen Teil von ihm als glaubwürdig nehmen und einen anderen Teil von ihm nicht. Jesus bestätigte den Inhalt des Alten Testaments. Wer gerne dazu Stellen hat, wo hat Jesus es klar bestätigt, hat eine Fülle davon. Das haben wir zum Beispiel im Hauskreis dann einzeln durchgelesen, aber das ist jetzt nicht der Rahmen. Ich habe dem Philipp versprochen, nicht zu arg auszuschweifen. Er guckt danach. Ich weiß schon, warum der Helm zur Seite gestellt hat. Genau, also an dieser Stelle. Jesus bestätigt nicht nur, dass er selbst die Botschaft des Alten Testaments ist, er bestätigt aber auch den Inhalt, dass die Geschichten wirklich so, wie sie waren, so sind. Das ist das. Und jetzt drittens. Jesus bestätigt aber auch den ganzen Umfang des Alten Testaments. Das heißt, alles, was darin steht, er sagt, dass es alles wahr ist. Und zwar folgendes, die zwei Stellen möchte ich mit euch anschauen.
Die erste Stelle ist vielleicht nicht so bekannt, und zwar Lukas Kapitel 11. Lukas Kapitel 11, Vers 51. Okay, also da, das ist ein Wehruf über die schriftgelehrten Pharisäer, die sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt haben. Sie beanspruchen ja für sich selbst die Deutung von dem Alten Testament zu kennen und sie zu deuten. Und er sagt, nee, das passt nicht. Und dann sagt er Folgendes, etwas Interessantes im Kapitel 11, Vers 51. Vom Blut Abels an bis zu dem Blut des Zacharia, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Also, Jesus sagt, es wird das Blut, und zwar von Abel bis zu Zacharia, Zacharia gefordert werden, von diesem Geschlecht. Ich fällt mir kurz runter. Es geht hier nicht, also ich möchte jetzt nicht darum euch zu entfalten, was der Hintergrund dieser Anklage ist, sondern Folgendes. Er sagt, dass euer Unglaube sie töten die Propheten, sie beschuldigen sie, die lehnen es ab. Es wird euch gefordert werden vom ersten Märtyrer bis zum letzten Märtyrer der Bibel. Das, was er sagt. Dem ersten, der in der Bibel gestorben ist und sein Blut vergossen hat, und der letzte, der in dem Alten Testament sein Blut für den Glauben an Gott verloren hat. Und jetzt, wenn wir schauen, wo taucht Abel auf? 1. Mose, ja, Kapitel, wer weiß es? 4, voll gut. 1. Mose, Kapitel 4. Das ist das erste Buch, okay? Müssen wir das nachschlagen? Ich glaube nicht, das glaubt ihr mir, gell? 1. Mose 4, Kain und Abel-Geschichte. Das Blut Abels schreit, also das Leben nach der Gerechtigkeit. Und jetzt, und wo taucht Zacharia auf? 2. Chronik 24. Schlagt euch mir das kurz auf. Zweite Chronik 24. Ich lese ab Vers 17. Und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder. Und der König hörte auf sie und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter und dienten dem Ascherim und den Götzenbildern. Da kam der Zorn vom Herrn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Schuld und er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen. Und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Der Geist Gottes kam über Zacharia, den Sohn des Priesters Jojada, und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen: So spricht Gott, warum überredet ihr die Gebote des Herrn, übertretet ihr die Gebote des Herrn, so wird es euch nicht gelingen. Weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat auch er euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses des Herrn. Also, hier ist der letzte Märtyrer des Alten Testaments, das ist Zacharia. Und jetzt sagt ihr aber, in meiner Bibel kommt ja noch eine Menge an Kapiteln und Blättern. Was ist das letzte Buch in eurer Bibel? Malachi. Wenn wir verstehen, dass, oder andersrum, jetzt gehen wir zurück zu Lukas. Gehen wir kurz zurück zu Lukas. Lukas Kapitel 24. Ich denke, gleich wird es klar. Jesus offenbart sich nach der Auferstehung seinen Jüngern. Und wie wir wissen, haben sie es nicht verstanden, warum Jesus sterben und leiden und auferstehen musste. Und als er wirklich auferstanden, hatten sie das nicht einordnen können. Sie glaubten nicht, dass es wirklich ist. Und der Grund ist darin, liebe Freunde, es ist so wichtig, der Grund liegt darin, das erklärt Jesus gleich, weil sie das Alte Testament nicht verstanden haben.
Weil sie das Alte Testament nicht verstanden haben, konnten sie das Erlösungswerk Jesu nicht verstehen, dass er leiden, sterben und auferstehen musste und dass es allen gepredigt wird. Und als Jesus auferstanden, erklärt es ihnen und dann gehen ihnen die Kronleuchter auf und dann sagen sie, ah, so muss man das Alte Testament lesen und dann beginnt etwas ganz Neues. Aus dem Alten wird etwas ganz Neues. Vers 44 in Kapitel 24. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Es muss über mich alles erfüllt werden, was in den drei Teilen des Alten Testaments über mich steht. Dazu kommen wir noch, beziehungsweise wir werden das Alte Testament anhand dieser drei Teilen anschauen. Mose, also die ersten fünf Bücher Mose, dann die Propheten und dann die Psalmen, beziehungsweise die Schrift, die Weisheitsliteratur. Was die einzelnen bedeuten, werde ich auch immer jeweils zu dem einzelnen Teil darüber sprechen, wenn wir dann dazu kommen. Wenn wir jetzt mit Mose einsteigen, dann erkläre ich euch diesen dritten Teil. Und dann erst später die Propheten und später die Weisheitsliteratur. Aber jetzt ist wichtig, die Bibel, das Alte Testament Jesu Christi, oder das Alte Testament oder die Bibel, so wie sie zu der Zeit Jesu vorlag und den Aposteln, endete nicht mit Malachi, sondern mit 2. Chronik. Die 2. Chronik ist nicht bei den Geschichtsbüchern einzuordnen oder ist in der hebräischen Bibel bei den Geschichtsbüchern eingeordnet, sondern bei der Weisheitsliteratur. Die Bibel der Hebräer und die Bibel Jesu, die zu seiner damaligen Zeit war, endet mit 2. Chronik. Und wenn Jesus sagt, was alles über mich geschrieben steht, und zwar Anfang von Mose, über die Propheten und dann in die Weisheitsliteratur, Psalmen, dann sagt er, alles, was über mich steht, in allen drei Teilen des Alten Testaments. Abel und Zacharia machen deutlich, den ersten Märtyrer im ersten Buch des Alten Testaments und den letzten Märtyrer im letzten Buch des Alten Testaments. Um anders auszudrücken, bei Jesus hört das Alte Testament in 2. Chronik auf. Warum? Wie es aber dazu kommt, dass es bei uns nicht da aufhört, das werden wir dann im Laufe des Kurses uns anschauen. Aber das immer an bestimmten Stellen, wenn ich denke, es ist notwendig, dass wir das kurz betrachten. Aber dass ihr diese Stelle versteht, Jesus bestätigt den ganzen Umfang, indem er den ersten und den letzten Märtyrer des Alten Testaments. Ist das verständlich, warum das so ist? Okay, wunderbar. Also er bestätigt das, den Umfang. Und dann, und als letztes noch, und dann machen wir Pause, er berief sich permanent in der Argumentation, in den Auseinandersetzungen und in der Beweisführung, er berief sich permanent auf das Alte Testament. Er sagt immer, habt ihr denn nicht gelesen? Wenn die etwas nicht einordnen könnten, wenn die schriftgelehrten Pharisäer es nicht einordnen könnten, nur als Beispiel. Sie verstanden nicht, wie konnte Jesus am Sabbat jemand heilen, wie konnte er am Sabbat auf die Erde spucken und ein Lehm machen. Sie konnten das überhaupt nicht einordnen, wie er am Sabbat mit den Jüngern über mehr als 2000 Schritte getan hat und sich ein Müsli-Riegel gemacht hat in den Kornfeldern. Sie konnten das überhaupt nicht einordnen. Sie, nach ihrem Verständnis des Alten Testaments war das Bruch. Das war gegen das Gesetz und er hat das Gesetz gebrochen. Darum wollten sie ihn töten. Sie konnten das nicht einordnen. Ihr Verständnis vom Gesetz war so anders wie von Jesus, dass das permanent in Konflikt geriet. Und wenn er dann argumentierte, dann sagte, habt ihr denn nicht gelesen? Und dann geht er ins Alte Testament und sagt, wie war es bei David? Lest nochmal bei David, was hat David getan? Wir kennen die Begebenheit, dass er dann die Schaubrote und so. Das heißt, er sagt, wenn ihr das Alte Testament richtig lesen würdet, dann würdet ihr verstehen, warum ich das und das tue. Das heißt, er argumentierte immer von der Schrift. Und die Frage war immer, das ist fast eine vorwurfsvolle Frage, kennt ihr die Schrift nicht? Habt ihr die nicht gelesen? Wo haben wir davon gelesen? Ja, wo denn? Im Alten Testament. Alles, was Jesus tat, begründet er und argumentierte vom Alten Testament und belegt, dass es Gott gewollt und dass es richtig ist. Das ist das Fundament seiner Argumentation, die Schrift.
Das war die Stelle.
Jetzt wäre das nächste halbe Jahr fällig. Das machen wir auch nicht. Und zwar diese Blätter, aber die werde ich jetzt überspringen, weil, um das nach der Pause zum Eigentlichen zu kommen. Jetzt könnten wir hingehen und eigentlich von denen lernen, das Alte Testament auszulegen, die es am besten ausgelegt haben. Das sind die Autoren des Neuen Testaments. Und dann müsste man, wird man in die Evangelien reingehen und dann schauen, wie legen die Evangelien das Alte Testament aus. Wie oft taucht es bei Matthäus auf? Das geschah, damit erfüllt wird. Das geschah, damit erfüllt wird. Das geschah, damit erfüllt wird. In den ersten Seiten des Matthäus-Evangeliums, fast jedes Ereignis belegt Matthäus, das geschah, damit erfüllt wird. Das heißt, es ist permanent Erfüllung. Die Evangelisten schreiben und sagen, das geschieht, weil das verkündigt war, weil es verheißen war. Und das ist die ganze Argumentation der Evangelisten. Paulus, seine ganzen Briefe atmen das Alte Testament. Er belegt, er begründet, er macht eine Aussage und dann kommt ein Zitat nach dem anderen, ein Beleg nach dem anderen. Das Evangelium des Paulus ist gegründet im Alten Testament. Es ist vertieft im Alten Testament. Und das ist, da lernen wir geistliche Prinzipien, wir lernen die Werkzeuge, wie wir das Alte Testament lesen, wenn wir die Autoren des Neuen Testaments studieren. Nur als Beispiel, wenn es heißt, allein aus Glauben, wen bringt Paulus da? Abraham. Und entfaltet es an Abraham und sagt, schaut mal, das war schon immer so schon. Lest mal im Alten Testament. Wie wird man vor Gott gerecht? Aus Glauben. Wo findet ihr das? Lest doch die Geschichte an Abraham. Oder wenn es darum ging, irdisches Jerusalem, himmlisches Jerusalem. Gesetz oder Glaube. Gesetz oder Werke oder Glaube. Und dann sagt er, also, mit Hagar und Sarah, Ismael und Isaac, das war so. Das hat einen bildlichen Sinn. Das hat Gott geschehen lassen, damit wir darin lernen, was bedeutet, aus Glauben gerecht wird. Und entfaltet anhand des Alten Testaments, schaut man, das ist alter Bund, beziehungsweise das ist der Bund des Gesetzes, das ist der Werke, und das ist die Sklaverei, und das bringt den Tod, das ist aber Glauben, und das ist Ismael, und so weiter. Er zeigt anhand diesen Dingen, wie lest man und wie versteht man das Alte Testament auf Christus hin. Eins für mich der herrlichsten Auslegungen des Alten Testaments nach wie vor ist der Hebräerbrief. So gewaltig, von dem können wir lernen. Aber nicht nur das, Jakobus, Judas, Offenbarung, das ganze Neue Testament. Ich habe die Freimütigkeit, das jetzt zu überspringen, weil nach dem Alten Testament kommt Neues Testament. Und dann verschieße ich jetzt schon das Pulver für das Neue Testament, wenn wir dann überblickt ins Neue Testament waren. So, das ist mein Plädoyer oder meine Einleitung auch zu diesem Seminar und auch zu der Grundausrichtung. Wir lesen die Schrift in dem Fall des Alten Testament und wollen es so lesen und so verstehen, wie Jesus sie las und verstand und wie Jesus sie predigte und lehrte. In dieser Weise wollen wir Christus darin finden. Von daher gehen wir dann jetzt nach der Pause. Wir machen so 10 Minuten Pause. Und dann starten wir mit der speziellen Einleitung.